manifestiert. Mayaya. Durch den Einfluss der äußeren Energie. Bahurupaya. In vielfältigen Formen. Ramamana. Genießend wie es waren. Guneshu. In den Erscheinungsformen verschiedener Eigenschaften. Asya, der äußeren Energie. Mama, mein. Aham, ich. Iti, so. Manyate, denkt. Übersetzung. Das getäuschte Lebewesen erscheint in viel Fisigoni Daiki Jai. Wir wollen nochmal beginnen. Das getäuschte Lebewesen erscheint in vielfältigen Formen, also Lebensformen, die ihm von der äußeren Energie des Herrn angeboten werden. Und während das eingeschlossene Lebewesen in den Erscheinungsweisen der materiellen Natur genießt, hat es falsche Vorstellungen und denkt im Sinne von ich und mein. Erläuterung. Die verschiedenen Formen der Lebewesen sind verschiedene Kleider, die von der täuschenden äußeren Energie des Herrn je nach den Erscheinungsweisen der Natur angeboten werden, die das Lebewesen zu genießen wünscht. Die äußere materielle Energie wird von ihren drei Erscheinungsformen Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit repräsentiert. Selbst in der materiellen Natur hat das Lebewesen also die Möglichkeit der unabhängigen Wahl. Und je nach seiner Wahl bietet ihm die materielle Energie eine Vielfalt von materiellen Körpern an. Und jetzt wollen wir einmal in die Garderobe schauen, die die materielle Energie bereitstellt für die unterschiedlichen Wünsche der Lebewesen. Das heißt hier, es gibt 900.000 verschiedene materielle Körper im Wasser. 2 Millionen Pflanzenkörper, 1.100.000 Würmer und Reptilien, 1 Million Vogelformen, 3 Millionen Säugetierformen und 400.000 und eine menschliche Form. Hier steht nur 400.000 menschliche Formen, aber ich habe die eine addiert, weil es die sind, die auf Padayatra gerne gehen. Aber das ist jetzt mehr humorvoll, um die kritische Intelligenz wachzurufen, die bei meinen Zuhörern gegenwärtig ist. Insgesamt gibt es also 8.400.000 verschiedene Körper auf verschiedenen Planeten des Universums, und das Lebewesen wandert entsprechend verschiedenen Wünschen nach Genuss, die es in sich trägt, von Körper zu Körper. Selbst in einem bestimmten Körper wandert das Lebewesen von Kindheit zu Knabenzeit, von Knabenzeit zu Jugend, von der Jugend zum Alter und vom Alter zu einem anderen Körper, den es sich bereits durch sein eigenes Handeln geschaffen hat. Interessant, also zur Zeitpunkt des Alters oder vielleicht eher hohen Alters haben wir bereits unseren nächsten physischen Körper durch unsere karmischen Tätigkeiten bestimmt. Das Lebewesen schafft sich einen eigenen Körper durch seine persönlichen Wünsche, und die äußere Energie des Herrn versorgt es mit genau der Form, die es ihm erlaubt, seine Wünsche nach Herzenslust zu befriedigen. Der Tiger hatte den Wunsch, das Blut eines anderen Tieres zu genießen, und daher versorgte ihn die materielle Energie durch die Gnade des Herrn mit dem Körper des Tigers, der Möglichkeiten bietet, das Blut eines anderen Tieres zu genießen. In ähnlicher Weise kann ein Lebewesen, das sich den Körper eines Halbgottes auf einem höheren Planeten wünscht, diesen durch die Gnade des Herrn bekommen. Jedes Kostüm wird uns also nach Wunsch aus dem Kleiderschrank der materiellen Energie zur Verfügung gestellt. Wie ist es mit spirituellen Körper? Da geht Prabhupada jetzt drauf an. Und wenn das Lebewesen intelligent genug ist, kann es sich einen spirituellen Körper wünschen, um die Gemeinschaft des Herrn zu genießen. Und es wird ihn bekommen. Die winzige Freiheit des Lebewesens kann also in vollem Umfang genutzt werden. Und der Herr ist so gütig, dass er dem Lebewesen genau den Körper gewähren wird, den es sich wünscht. Das Wünschen des Lebewesens ist wie das Träumen von einem goldenen Berg. Jemand weiß, was ein Berg ist, und er weiß auch, was Gold ist. Und weil er den Wunsch in sich trägt, träumt er von einem goldenen Berg. Oder vielleicht einer Goldaktie, die also goldene, total goldig geht. Wenn dann aber der Traum vorüber ist, sieht er etwas anderes vor sich. Er erkennt im wachen Zustand, dass weder Gold noch ein Berg vorhanden sind, geschweige denn ein goldener Berg. Die verschiedenen Stellungen der Lebewesen in der materiellen Welt, in vielfältigen Manifestationen von Körpern, haben ihre Ursache in der falschen Auffassung von Ich und Mein. Der Kami sieht die Welt im Sinne von Mein und der Gyani denkt, ich bin alles. Nicht ein Fruchtbringer arbeitet, der nach materiellen Dingen begiert, sieht alles, das ist mein, das ist nicht mein, das könnte aber noch mein werden. Und der intellektuelle Mensch auf einer vielleicht noch nicht so philosophisch ausgeprägten Ebene denkt mit voller Stolz an sich, ich bin sehr talentiert, ich bin. Also, und wenn er sehr exaltiert wird und ein richtiger Gyani wird, ein Philosoph, dann identifiziert er sich mit allem und denkt, ich bin alles, sogar ich bin Gott. Also, so weit kann das gehen. Unglaublich. Alle materiellen Auffassungen der bedingten Seelen im Bereich der Politik, Soziologie, Philanthropie, des Altruismus und so weiter und so fort beruhen auf diesen falschen Vorstellungen von Ich und Mein. Und dieses Ich und Mein sind Produkte eines starken Wunsches, materielles Leben zu genießen. Die Identifizierung mit dem Körper und dem Ort, an dem man den Körper unter verschiedenen Auffassungen von Sozialismus, Nationalismus, Familienzuneigung und Ähnlichem bekommen hat, entsteht, also diese Identifizierung entsteht, wenn das Lebewesen seine wahre Natur vergisst. Diese falsche Vorstellung des verwirrten Lebewesens kann durch die Gemeinschaft mit Shukadev Goswami und Maharaj Parikshit beseitigt werden, da all dies im Srimad Bhagavatam erklärt wird. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Katya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivastava Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna dieses Vers lautet, das getäuschte Lebewesen erscheint in vielfältigen Formen, die ihm von der äußeren Energie des Herrn angeboten werden. Und während das eingeschlossene Lebewesen in den Erscheinungsweisen der materiellen Natur genießt, hat es die falsche Vorstellung und denkt im Sinne von Ich und Mein. Hier wirkt der philosophische Begriff das eingeschlossene Lebewesen gebraucht. In zahlreichen Vorlesungen in der Vergangenheit wurde dieser Begriff das eingeschlossene Lebewesen mit einem Bild illustriert, was ich gerne hier wiederholen möchte. Stellt euch bitte mal einen Mann vor, der sich das ganze Leben in einen fensterlosen Raum eingeschlossen dünkt. Ein ganzes Leben stürmt er mit großer Kraft gegen die einzige Tür in diesem Raum an, die ihn von seiner Freiheit abhält. Manchmal ist er so erregt und bewegt, dass er vor die Tür geht und kniend vor ihr steht. Seit Jahren, ich weiß nicht mehr wie lange, seitdem ich denken kann, bin ich in diesem Raum, ich will raus. Öffne dich. Oder wenn es ein höheres Wesen gibt, öffne du die Tür. Aber die Tür bleibt verschlossen. Schließlich, als das Leben dieses Menschen, dieses Mannes zur Neige kommt und ihm die Kraft des Lebens zwischen den Händen und zwischen dem Geist zerrinnt, geht er ein letztes Mal zu dieser Tür, die ein Leben verschlossen war. Und er wirft sich mit großer Verzweiflung gegen die Tür, die allerdings geschlossen bleibt. Und dann plötzlich, als er den Drücker runterdrückt, die Tür öffnet. Öffnet sie sich. Und zwar nach innen. Also ein Leben gegen die Tür angepoltert, indem er versucht hat, sie nach außen hin zu öffnen. Aber er merkt, sie öffnet sich eigentlich nach innen. Und er sieht, dass ein Fluss wie ein Silberband im Horizont verschwindet. Will Wasser trinken aus dem Fluss. Er sieht einen Baum mit reich beladen mit Früchten und will sie essen. Aber seine Beine sind zu schwach, seine Zunge zu verdurstet oder zu ausgetrocknet, sodass er schließlich traurig und missmutig auf der Schwelle der Tür stehen bleibt, die sich nach innen öffnet. Also nicht zu stehen bleibt, zusammensinkt. Ich muss eben sagen, Admadara Shikama, das wäre ein fantastisches, kurzes Theaterstück. Wenn man diese Thematik umsetzen kann, das ist dann so ein Aha-Erlebnis. Nicht? Da fällt mir gerade auf. Nicht? So, liebe Ferienlager Devotees, die Tür öffnet sich nach innen ab. Versucht nicht weiterhin die Tür nach außen aufzubrechen. Es wird nicht klappen. Wir müssen ein inneres Wachstum, einen inneren Weg gehen und brauchen nicht zu denken, dass durch ein äußeres Wachstum oder Veränderungen in dieser Welt wir aus der Enge und Bedrängtheit unseres materiellen Daseins herauskommen können. Nun, dieser Weg, oder sagen wir mal, dieser Weg nach innen führt notwendigerweise über die Erscheinungsweise der Tugend, die entwickelt werden muss. Pflege Tugend oder Sattva-Gun, wo auch immer sie auftreten kann. Denn durch Sattva-Gun kannst du glücklich werden in dieser Welt. Ein bisschen Glück, das ist doch ganz angenehmer zwischendurch, nicht? Will jemand bewusst leiden? Ich glaube nicht. Also das wäre doch sehr seltsam. Höchstens ein Büßer vielleicht unter euch, der sich Bußübungen und das, ja, na, aber man wird glücklich durch diese Erscheinungsweise und jetzt kommt es. Diese Erscheinungsweise bringt einem in eine Situation, in der es ja leicht ist, spirituelles Leben zu praktizieren. Wenn jemand von zahlreichen Wünschen geplant, sagen wir mal, wenn jemand im Gefängnis von Ich und Mein lebt, ich bin, falsches Ego, nicht? Ein stark, muskulöser, hochintelligenter Mann, der durch das Dominierverhalten eines Fauns in der Brunft die Welt übernehmen kann, nicht? Das ist eine sehr schlimme Auswucherung des falschen Egos eben gewesen, nicht? Oder ich bin eine gerissene Frau, die mit ihren Plänen alles erreicht. Auch etwas, was nicht auf niemanden hier zutrifft im Ferienlager. Weil es so extreme sind, wie sie selten nur auftreten, also fast nie. Aber ich will Richtung angeben. Und irgendwo auf dieser Ebene können wir uns dann vielleicht wiederfinden, irgendwo auf dem Weg zu diesen Extremen. Und das ist mein, das ist mein Eigentum, das sind meine Interessen, das sind meine Rechten, das sind meine Garderobe und meine Stöckelschuhe oder Wanderschuhe. Mein Besitz, mein Eigentum, das sind die beiden Vorstellungen, die, sagen wir, die Tür immer verschlossen lassen. Für Leben, für Leben, für Leben, für Leben. Das sind so wie diese, sagen wir mal, diese Eisenstäbe, die die Tür, manchmal tut man eine Tür, verstärken. Die gehen dann quer und sind an der Mauer angebracht. Nicht? Die Gitterstäbe von Ich und Mein sind die Gitterstäbe unseres materiellen Gefängnisses. So, im spirituellen Fortschritt versteht man immer mehr, ich bin nicht identisch mit dem Körper und ich bin auch nicht mit das, was ich meine eigen nenne, gehört eigentlich zur körperlichen Auffassung des Lebens und ist eigentlich nicht zu mir gehörig. Loslösung entwickelt man auf dieser Stufe. So, in der Erscheinungsweise der Tugend, die uns sehr hilft, können wir viel leichter erkennen, dass die Tür nach innen aufgeht. Und wir können sehr leicht den Weg beschreiten, der uns an unsere spirituelle Freiheit bringt. Es heißt hier, wenn die Erscheinungsweise der Tugend, die erleuchtend, rein und glückverheißend ist, gegenüber den Erscheinungsweisen von Leidenschaft und Unwissenheit vorherrscht, erfährt der Mensch Glück, Tugend, Wissen und andere gute Qualitäten. Ich denke zum Beispiel gestern durch den Bhajan-Abend haben manche Gäste gesagt, dass sie das Gefühl hatten, dass nachdem sie in dieser Schwingung waren, der heiligen Namen, es war schon ein bisschen Arbeit nötig, glaube ich, für einige von uns, in der zu bleiben, eben die Aufmerksamkeit zu halten, aber nach einer gewissen Zeit fühlt man sich irgendwie so befreit und so gelöst, so ganz anders, so über den Dingen fliegend, so im Adlerflug über seine Bedingtheit schwebend. Nicht? Das ist ein Symptom, so fühlt sich die Tugend an, die dann sehr schnell zu einer transzendentalen Tugend wird. Seht mal, in dieser Welt tauchen die Erscheinungsweisen immer vermischt auf. Und wenn Tugend ganz frei ist von dem Einfluss von Leidenschaft und Unwissenheit, dann hast du die Transzendenz. Oder Shuddha Sattva, sagt man, reine Tugend, die ursprüngliche spirituelle Atmosphäre. Du brauchst nur Leidenschaft und Unwissenheit aus deinem Leben herauszubringen, indem du Dinge praktizierst, die dich auf die Ebene der Tugend bringst. Du brauchst nur ein paar spirituelle Übungen zu machen und dann bist du so rein, dass du einfach in Shuddha Sattva, in der rein spirituellen Atmosphäre lebst. Selbst in dieser Welt. Selbst in dieser Welt. Yes. Nun, bevor man auf die Shuddha, die reine Tugend, kommt, muss man erstmal auf die Sattva-Guna kommen, diese Tugend, die zum Teil noch ein bisschen gemischt ist und so weiter. Wie das geschieht, ist, das will ich auch hier belegen, aus dem 11. Kanto, 13. Kapitel, Text 2 bis 3. Ich glaube, für diejenigen, die gerne studieren, ist es wichtig, diese Angabe zu haben, weil der Text sehr wichtig ist. Hier wird dann nochmal gesagt, das ist Wissen, was ich nochmal wiederhole und rüberbringe von der letzten Vorlesung, bevor ich dann in die Praxis komme. Man kann die Erscheinungsweise der Tugend verstärken. Darum geht es ja, dass das, nicht? Indem man Dinge tut, die bereits in der Erscheinungsweise der Tugend sind. Das ist genauso wie ein Patient, der in sich die Gesundheit stärken will. Der nimmt einfach gesunde Nahrung zu sich, Medikamente, die gesund sind, bloß nicht so Killermedikamente, wenn es irgendwie geht, die Allopathie ist da, wenn es irgendwie geht, wenn unser Körper noch auf Naturprodukte anspricht, dann besser mit Naturprodukte nehmen, nicht? Und dann stärkt man langsam die Konstitution, die dann alles andere bewirkt. Ein guter Arzt weiß, er braucht nur die geschwächte Konstitution eines Patienten zu stärken, manchmal das Immunsystem und so weiter, und dann wird der Körper alles andere tun. So musst du auch in dir die Erscheinungsweise der Tugend verstärken, die ja da ist. Dein Geist ist eigentlich voller Tugend. Er wird nur manchmal Lamente, ja, die Lamente, der Lamentierheini, nicht? Wird manchmal von Leidenschaft und Unwissenheit beeinflusst. Aber eigentlich ist die Konstitution des Lamentes, die italienische Sprache hat schon immer eine Faszination aus sich auf, des Geistes, nicht? Des Umskis in Jugoslawisch gesagt. Die konstitutionelle Eigenschaft wird gestärkt, indem man Dinge tut oder mit Dingen in Kontakt kommt, die einfach voller Tugend sind, wie dieses medikamentöse System. Also dadurch erscheinen denn von selber, wenn man die Erscheinungsweise der Tugend verstärkt, religiöse Prinzipien. Man fühlt sich angezogen zu den Dingen, man hat keinen Wunsch mehr nach den materiellen Dingen, die nicht förderlich sind für spirituelles Leben, sondern sucht sich diese Prinzipien im Leben auf, die wir gleich diskutieren werden. Religiöse Prinzipien, und damit sind nicht nur die vier Prinzipien gemeint, sondern viele andere religiöse und dharmische Prinzipien. Religiöse Prinzipien, die durch die Erscheinungsweise der Tugend gestärkt sind, zerstören den Einfluss von Leidenschaft und Unwissenheit. Wenn Leidenschaft und Unwissenheit überwunden werden, wird auch ihre ursprüngliche Ursache, die Irreligion, schnell bezwungen. Hier möchte ich eine Illustration geben, die, glaube ich, sehr förderlich ist für ein Verständnis davon. Ein Gottbruder von mir, Rabindra Swarup Prabhu, hat einmal einen Vortrag in einer Priesterschule gegeben in Amerika. Und durch seine nette Art, diejenigen, die ihn kennen, wissen, er ist eine Mischung aus Intellektualität und Menschlichkeit. Das zusammen macht ihn sehr sympathisch. Durch seine nette Art gewann er schnell das Herz dieser Priesteranwärter und setzte sich dann so nach den Vorträgen, die mehr formeller Natur waren, mit ihnen zusammen und fragte dann so: Wie geht's euch? Wie kommt ihr klar mit dem Zölibat? Nicht, das ist nämlich bei katholischen Priestern, die befolgen auch ein Zölibat, die wissen von den Vorteilen, dass man sich mehr fixieren kann auf seine Beziehung mit Gott, wenn man da sozusagen ohne eine Beziehung mit einem anderen Partner einzugehen oder Partnerin einzugehen, so das macht mich. Das hat also schon immer in religiös orientierten Traditionen einen wichtigen Stellenwert gespielt und ist aber auch sehr schwer manchmal zu tun für jemanden, der in einer westlichen Familie groß geworden ist, wo er unter Umständen ganz andere Einflüsse kennengelernt hat. So, wie kommt ihr klar? Lasst uns mal so reden unter so Menschen, die in einer anderen Tradition sind und so weiter, Erfahrungsaustausch. Und weil das eine menschliche Diskussion war, wo man sich nicht verstecken musste, sagten die Priester, dass es ihnen sehr, sehr schwierig fällt. Das ist bekannt in der katholischen Kirche. Das wird sehr umstritten diskutiert. Und man hat festgestellt, dass es auch den, es gab da den, sogar den Papst Innocentius, also der Unschuldige, der hatte ein paar uneheliche Kinder, wie sich nachher herausstellte. Also da gab es genauso viele Probleme, wie es manchmal, wie es sicherlich auch in unserer Tradition Probleme gibt. Da gibt es Swamis, die auch explodiert sind innerlich und das dieses gebrochen hat. Also, wie kommt ihr also klar? Und die Priester sagten ganz ehrlich, das ist wahnsinnig schwierig für uns. Und einer sagte, der besonders mutig war, sagte etwas, was vielen im Geist war. Also manchmal fühle ich mich einfach so, dass ich Samstag einfach alles vergessen will und mal mit einem Mädchen einfach durch die Stadt bummeln will. Damit hat er gelinde angedüngt, was ihm da, ich will das jetzt nicht so ausführen, was er noch sagte. Also es ging eindeutig in den Bruch des Zölibates hinein, was er da konzipierte. Es gibt nicht, wie kommt ihr, so. Dann fragten die natürlich zurück, wie kommst du damit klar? Er sagte, Rabindas, warum? Ich lebe in einer Ehe, aber in der Ehe ist es noch heikler. Denn wir befolgen in der Ehe das Zölibat, also unser Wertesystem ist, dass wir denken, Sexualität hat einen wichtigen Raum im Menschen, im Leben des Menschen, nämlich den Raum, den ihm die Natur gegeben hat. Es ist dazu da, dass man Kinder verhilft, Seelen verhilft, in die Welt zu kommen, auf eine gute Art und Weise. Was, du willst sagen? Ja, das will ich sagen. Es ist nur für die Erzeugung von Kindern wird es eingesetzt in unserer Tradition. Huch, ist ja noch schlimmer. Man lebt zusammen mit einer, in einer Ehegemeinschaft und so weiter. Ja, sagte Rabindas Swarup, wenn ich euch jetzt aber mal von meiner Sicht einen Tipp geben darf. Ich habe gesehen, dass bei euch die ganze Zeit Fernsehen läuft. Und mit den Filmen, mit Marilyn Monroe und so, nicht? Und die ganze Zeit so im Hintergrund Film, wie sagt man, Radio, sie liebt dich heiß und heißer, morgens und abends und dann noch in der Zwielichtzone, nicht? Oder wie sagt man, Dämmerung, wollte ich sagen, nicht? Und was immer diese anspruchsvollen Lieder dann auch noch sagen im Einzelnen, nicht? Wie soll man in dieser Atmosphäre denn da gedeihen können? Man muss eine Atmosphäre um sich schaffen, die, wie soll ich mich ausdrücken, die förderlich ist, wo die Erscheinungsweise der Tugend gestärkt wird. Ich hatte einmal, bin ich zu jemandem gekommen, der ein sehr nicer Devotee, der außerhalb lebte, und er chantete und er sagte, du, ich habe so große materielle Wünsche, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und ganz besonders dachte er eben an diesen heiklen Punkt, den wir eben kurz angetönt haben. Und ich habe gesehen, direkt über seinem Schlafgemach, also seinem Schlafbett, war da ein dermaßen aufreizendes Bild von einer jungen, braungebrannten Amazonis, die in einem zerrissenen Jeansanzug da, also noch gerade eben den es ist erlaubt, über 18 Test bestand, nicht? Und der, also dass er immer sehen, wie er reinkam, wieder, und die so mit dem Zwinkerchen im Auge, kleiner, fang mich, so, nicht? So war, nicht? Und da ich, natürlich, wenn du dich in so eine Atmosphäre reinbegibst, nicht? Oder ich habe die weibliche Mataji's gesehen, die mich gefragt haben, es ist manchmal schwierig für uns so voranzukommen. Und dann sah man die Einrichtung, da waren noch so viele Einrichtungen, die eher auf die Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit hindeuteten. Nicht? Wenn du in dir die Entschlusskraft stärken willst, musst du was tun. Müsste die Atmosphäre, die Dinge tun, die in der Erscheinungsweise der Tugend einfach verankert sind, so dass du dann das führen, das machen kannst. Und da wollen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, in der uns noch verbleibenden Zeit. Ich werde 10 Minuten über diese Punkte sprechen. Wir haben gestern über Demut gesprochen. Heute möchte ich über das Gleiche, also Punkt 2 sprechen. Können wir vielleicht jemanden haben, der mit lauter Stimme das vorliest in das Mikrofon hinein? Vielleicht möchtest du mal, Nishingananda, das vorlesen. Vielleicht können wir einen Zettel geben. Hast du sogar. Der zweite Punkt bringt uns dazu, dass wir echt sind.
Frei sein von Stolz. Man soll sich nicht als religiöser Mensch ausgeben, nur um sich einen Namen zu machen und berühmt zu werden.
Ja. Dies ist ein wichtiges Denken, was man tun sollte. Jemand, der sich für etwas hält, was er eigentlich nicht ist, solch ein Mensch wird eigentlich... Oh, Entschuldigung, ich sehe gerade, wir haben noch nicht alle Zettel ausgeteilt. Es hilft sehr, wenn man das liest. Sind hier auch noch Zettel, die noch nicht da sind? Lalita hat, glaube ich, noch 30 fotokopiert oder sogar 50, oder? Ja, es sind genug Zettel da. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt euer nicht da habt, einen doppelten nehmen. Den kann man dann verschenken, vielleicht lieben Freunden so mitgeben und die können sie sich an die Wand hängen, die Freunde, und es wird ihnen bestimmt auch sehr helfen. Wie bitte? Ja, ja. Also gut, ich mache mal weiter, auch wenn noch nicht alle Zettel verteilt sind, weil wir wenig Zeit haben. Nishingananda hatte hier den zweiten Punkt vorgelesen, frei sein von Stolz. Stolz hängt sehr mit dem Ego zusammen, welches uns mit etwas identifizieren lässt. Auch wir, die wir im Krishna-Bewusstsein sind, müssen sehr diesen Punkt beherzigen. Es kann vorkommen, dass sich dieser Stolz auch in eine Gemeinschaft einschleicht. Dann wird die Gemeinschaft sehr intolerant gegenüber anderen und sagt, wir sind die Besten. Und bedenkt dann die Menschen, die nicht in dieser Ebene sind, mit schlechten Namen. Ich selber habe hier eine große Lehre gekriegt von Krishna. In meinem überschäumenden Temperament war ich in der ersten Zeit meines spirituellen Lebens doch sehr im Prozess, also sehr reinigungsbedürftig. Ich bin jetzt fast beschämt, aber ich möchte nicht immer Beispiele aus der Zuhörerschaft nehmen und dann Menschen damit kränken und verletzen. Ich möchte lieber dann mich nehmen als Beispiel. Ich kam in Hamburg und ich war völlig aufgeladen und dachte, ich muss jetzt unbedingt den Hamburgern zeigen, was spirituelles Leben war. Ich kam gerade aus London zurück, wo ich Prabhupada gesehen habe und bin dann auf die Spitalerstraße, weiß ich noch genau den Platz, gegangen und habe also nichts anderes im Grunde getan als Publikumsbeschimpfung, nicht wie in dem bekannten Theaterstück von Peter Handke, ihr Hühnchenverzehrer, war also noch mein gelindestes Wort, was ich gebraucht hatte, Mörder der Seele, und es kamen also unglaublich viele Leute um mich herum, es war also total intensiv, und ich merkte nicht, und die argumentierten dann mit mir über Vegetarismus und Reinkarnation und solche Themen. Und es war also unglaublich intensiv. Ich merkte aber nicht, wie all das, was ich tat, nicht aus Mitgefühl, sondern aus Überheblichkeit geschah. Diese Sache ist sehr gefährlich auf dem spirituellen Weg, vor der man sich wirklich mit einem inneren Gewissen hüten muss. Dieser Enthusiasmus, den man meint zu verspüren, wird bezeichnet als falscher Enthusiasmus, weil er getragen wird von Grundlagen, die nicht spirituelle Natur sind. Also es ist gut für uns, auf jeder Stufe unseres spirituellen Lebens zu verstehen, dass wir völlig von der Barmherzigkeit Krishnas abhängig sind, die Krishna auch gern gewillt ist, denjenigen zu geben, die sich eben nicht in einen Mantel von eisernem Stolz hüllen. Krishna ist sehr, sehr begierig, mehr als wir, uns von der Ebene, von der materiellen Ebene auf die spirituelle Ebene zu führen. Krishnas Interesse ist bereits da. Doch für diejenigen, die mit einem eisernen oder ehernen Mantel von Stolz umgeben sind, an die kommt Krishna nicht heran. An deren Seele kommt Krishna nicht heran. Deswegen wird es in den ersten beiden Punkten wird ja Ähnliches gesagt. Demut und Freisein von Stolz. Der dritte Punkt ist Gewaltlosigkeit. Man soll andere nicht beängstigen, weder durch Taten noch durch Worte noch, Entschuldigung, ich wollte bewusst andere das vorlesen lassen, denn wenn eine andere Stimme denn spricht, hört man, ist es einfacher zu hören. Bitte, du bist unser Sprecher für heute.
Gewaltlosigkeit. Man soll andere nicht beängstigen, weder durch Taten, noch durch Worte, noch durch Gedanken.
Ja. Es gibt keine bessere Art, den höchsten Herrn zufriedenzustellen, als ein, sagen wir mal, mitfühlendes Wesen für andere zu entwickeln. Nicht? Anderen Gutes zu wünschen. Habt ihr schon mal einmal gemerkt, wie schwierig im Leben diese hasserfüllten Gefühle sind? Gestern hatte ich gerade mit einem Devotee gesprochen, die mir sagte, ich bin in einer Situation, die unförderlich für mich ist, denn es gibt da einen Menschen, ohne dass ich es will, ich weiß ja, es ist nicht gut, gegen den ich die allerhärtesten Emotionen habe. Und ich merke, wie das auf mich zurückgeht. Das ist, haben wir, glaube ich, alle erfahren. Ich glaube, wir alle können mitdenken. Wenn wir hasserfüllt gegenüber anderen denken, das ist in unserem eigenen, unser Herz verschließt sich fast und verkrüppelt und ist nur noch ein Krebsgeschwür von Herz nachher. Sorry, das sind eben diese Ausdrücke, die ich vermeiden möchte in der Zukunft. Denn man kann auch durch Worte andere verletzen, wie zum Beispiel durch falsche Vergleiche, die zu hart sind. Man kann sie beängstigen. Wenn ich Hass habe, habe ich ein Krebsgeschwür im Herz. Also dann und so weiter. Nicht? Es ist ganz wichtig, dass man daran arbeitet. Denn Krishna wird in dem Augenblick sehr zufriedengestellt, wenn wir mal für andere sorgen. Ich sehe, das ist unglaublich schön hier im Ferienlager, wo sich Freundschaften entwickeln, wo man überall Menschen sieht, die in guten, in Gesprächen vertieft sind. Und manche Gespräche, das kann man von 100 Meter sehen, die gehen richtig zur Sache. Da sind intensive Themen, werden dadurch diskutiert. Und da hilft der eine oder die eine der anderen und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr wichtig für das Entwickeln der Erscheinungsweise der Tugend. Gewaltlos zu sein, und Gewaltlosigkeit fängt halt an. Shishigoni tai ki jaya. Gewaltlosigkeit fängt an in den Gedanken und geht dann zu den Worten und zu den Taten über. Der vierte Punkt.
Duldsamkeit. Man soll lernen, duldsam zu sein, selbst wenn man von anderen gereizt wird.
Madhuri lächelt. Gut gesagt, nicht? Leicht gesagt, schwierig in die Tat umzusetzen. Hier mit der Duldsamkeit, wo wir am meisten, glaube ich, gefordert sind als Westler, duldsam zu sein, einfach zu tolerieren. Selbst wenn der andere vielleicht oder in Unrecht ist oder eine Situation aufkommt. Das kann man tun, wenn man sich einen Gedankenschritt macht. In der Erläuterung haben wir gelesen, die winzige Freiheit des Lebewesens kann also in vollem Umfang genutzt werden, und der Herr ist so gütig, dass er dem Lebewesen, also kann im vollen Umfang, ich wollte eigentlich nur diesen Satz, es geht nur um das Wort Freiheit, aber ich merke gerade, der Zusammenhang geht in einen philosophischen Kontext. Mir geht es hier einfach um einen gebrauchspraktischen Kontext. Wir haben Freiheit. Wenn ihr Duldsamkeit praktizieren möchtet, was unbedingt nötig ist, um auf die Ebene der Tugend zu kommen, müsst ihr euch über diese Freiheit ausreichend bewusst sein. Wir haben zu jedem Zeitpunkt Freiheit. Selbst wenn, also Tiere haben das nicht. Ich habe darüber schon oft gesprochen, aber ich möchte das hier nochmal in diesem Zusammenhang sagen. Wenn ein Huhn, wenn man dem Körner vorwirft, dann fängt es sofort an zu picken. Wenn aber, das ist vielleicht auch nicht so ein gutes Beispiel. Ja, man merkt es sehr gut, wenn man, sagen wir mal, in dem Beispiel, was wir schon hatten, die Kuh, die weiß, sie wird verprügelt, wenn sie da Gemüse nascht am Stand des Gemüsehändlers. Sie hat das tausendmal erlebt. Aber sie hat einen inneren Zwang, der sie immer hinbringt. Sie kann das nicht überwinden, obwohl die Kuh uns sehr nahe steht, ist sie eben doch noch eine Kuh, ein Tier, nicht? Und kann das nicht überwinden. Sie ist nicht frei genug. Wir dagegen haben Freiheit. Wir müssen diese Freiheit jedoch üben und praktizieren. Ich sehe diese Freiheit sehr gut bei unserem Srishti Kata. Entschuldigung, ich muss aber auch mal ein gutes Wort, also Kater, er hat sich sehr stark verletzt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Er hat sich einen Fuß ganz übel gebrochen. So die normale Reaktion wäre, eine Reaktion, die man vielleicht auch ohne spirituelles Leben hätte, einfach zu lamentieren, es tut weh, einfach jetzt, warum das auf dem Ferienlager, da freut man sich ein Jahr drauf. Und dann kommt plötzlich sowas, Schmerz, geschwollener Fuß, der kann nicht operiert werden, weil er natürlich unter der Wucht des Aufpralles gleich geschwollen ist, dieser unselige Fuß oder selige Fuß, der unselig geworden ist, nicht und so weiter und so fort, nicht? Aber er hat die Freiheit, jetzt nicht die ganze Ferienlager in der Ecke zu liegen wie ein verwundeter Wolf und sich die Wunden zu lecken und einfach traurig da zu sein. Er kann sich selber das Wetter schaffen, er kann noch weiter predigen, was er wahrscheinlich tut, wie ich ihn kenne, und gut drauf sein, wie man ihn im Gesicht das ansieht. Nicht? Das ist die, ich weiß, das ist ein bisschen peinlich, aber wir brauchen Beispiele, sonst ist es zu schwierig für uns, die Erscheinungsweise der Tugend zu kultivieren. Nicht? Seht ihr, es ist möglich, die innere, sagen wir mal, Freiheit zu haben, selbst in Situation, die eigentlich eine bestimmte Reaktion normalerweise hervorbringen. Aber das muss man praktizieren. Da gehört wirkliches Üben dazu. Und die Übung, die dazu zugehört, ist einfach Duldsamkeit. Du musst Duldsamkeit praktizieren und das kannst du durch drei Schritte. Ich bin jetzt zwar nicht im Mentaltraining gewesen, und könnte mir vorstellen, dass man sogar da ein paar Hinweise kriegen. Aber ich möchte euch die aus der Tradition der Vedas ein paar Schritte geben. Die erste Übung ist, du ziehst dich einen Augenblick zurück, wenn du gereizt wirst und sagst, ich will jetzt mal nicht gleich reagieren. Und dann überlegt, der nächste Schritt ist, du wirst dir bewusst darüber, dass du eine spirituelle Seele bist und Freiheit hast. Du bist ein Teil Gottes. Der nächste Schritt ist, dass du dir bewusst wirst über die Unterweisung, die du von den Schriften bekommen hast, von dem Spirituellen von Srila Prabhupada, das, was dir auf der spirituellen Ebene klar ist, und überlegst dir dann, danach mal zu handeln. Und du wirst sehen, es passiert ein Wunder. Ich habe das einmal ausprobiert. Sage, ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Sache zu sehen. Du hast eine Sicht und so weiter. Ich ziehe mich also sehr zurück und versuche ihm so zu helfen, dass die Aggressivität von ihm ausläuft und es nicht zu irgendwelchen Fehlhandlungen kommt oder Fehlgedanken kommt. Diesmal habe ich es anders versucht anzupacken und habe gesagt, gibt es irgendetwas, warum du so aggressiv bist? In mir oder in der Situation oder im Festival? Und dadurch, dass ich, das Beispiel ist jetzt wahrscheinlich nicht so gut, die normale Reaktion, die ich da kann ich jetzt mich nicht als Beispiel geben, also die normale Reaktion, wenn einer aggressiv wird, ist, dass man Gegendruck gibt. Das erwarten die auch meistens. Du bist eine Pflaume, sagt der Mensch einem dann, und dann sagt man zu ihm, du bist eine Birne. Nicht, oder irgendeine Fruchtsorte. Nicht, vielleicht würde man auch einen Schweizer Kraftausdruck hier verwenden, nicht? Aber in diesem Fall können wir einfach sagen, gibt es ist man erstmal versucht man das anders zu lösen. Das heißt, man ist duldsam. Okay, der handelt jetzt so. Jetzt wollen wir mal sehen, wie wir die Situation lösen können. Ich werde ihm jetzt nicht mit einer harten Emotion entgegenkommen, also wie Hass, und die sich dann in einer harten Ausdrucksweise oder einem ausweichenden Verhalten nähert, sondern ich werde einfach mal so daran gehen, und zwar mit, vielleicht kann ich das ja so lösen. Mach das mal. Wenn ihr das nächste Mal von einem Menschen auf die Palme gebracht wird oder von einer Situation, distanziert euch, toleriert es, werdet euch darüber bewusst, ich bin eigentlich eine spirituelle Seele. Ich kann eigentlich anders als Otto Normalverbraucher oder die 0850 der Ausgabe der menschlichen Garnitur reagieren und kann jetzt nach spirituellen Leitsätzen handeln. Und ihr werdet sehen, dass sich die Situation, die vorher schwierig war, sofort löst. Zum Beispiel, wenn diejenigen von uns, die von den Freuden und den schwierigen Situationen einer Ehe wissen, können das in der Ehe anwenden, wenn es eine schwierige Situation sind, wo man doch fundamental andere Position bezieht. Kann man versuchen, mal ganz anders daran zu gehen. Erstmal Duldsamkeit zu praktizieren und eine Distanz und dann sehen, wie man vielleicht mit spirituellen Grundsätzen daran gehen kann. Wenn man in einer Bhakti-Sangya-Gruppe ist, wenn man, sagen wir mal, in einem Sanketan-Auto ist oder in einem Flugzeug, wo einem die Raucher auf die Lunge gehen, nicht, kann man das praktizieren. Gut, damit haben wir die vierte Eigenschaft praktiziert und kommen wahrscheinlich in diese Zeitzone, wo wir eine Pause machen müssen. Ja, noch das letzte, fünfte Eigenschaft.
Aufrichtigkeit. Man soll lernen, den Umgang mit anderen Doppelzüngigkeit zu vermeiden.
Ja. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ist so wichtig. Und diese Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit wird ganz besonders im Umgang mit Menschen in einer Situation gefordert, die so die Testsituation ist. Diese Situation ist, wenn der andere nicht anwesend ist. Wenn er nicht das hört, was wir über ihn sagen, wenn der andere oder die andere, sagen wir mal, fern ist und das auch nie hören würde, wie sprechen wir dann über die Person? Wir sollten dann genauso sprechen, wie wir in ihrer Gegenwart sprechen. Das ist konsequent gelebte Aufrichtigkeit. Nun, das heißt nicht, dass wenn wir in Kontakt mit Menschen sind, dass wir nicht... Manchmal gibt es ja menschliche Situationen, die einfach sehr menschlich sind. Und menschlich zu sein heißt, Stärken und Schwächen kommen dadurch, nicht? Wenn es eine Sache gibt, die wir bei einem anderen so beanstanden, dass wir unsere Selbstkontrolle drohen zu verlieren, sollten wir einfach zu dieser Person sagen, du, hier ist etwas in deinem Verhalten, was bei mir das auslöst. Ich leide darunter ein bisschen. Es liegt wahrscheinlich an mir und so weiter. Und man bleibt bei sich in seiner Kritik sozusagen. Die Kritik ist nicht nach außen gerichtet, sondern man nimmt auf, wie es bei einem wirkt. Aufrichtigkeit heißt auch, dass man in Situationen, wo man mit Freunden und Bekannten ist, nicht sein spirituelles Wissen verbirgt und versteckt. Man mag es auf eine verständliche Art und Weise ausdrücken, aber wir sollten niemals sagen, wir auch außerhalb dieses Ferienlagers mit Bekannten oder Freunden einfach auf totaler Unwissenheitsebene sprechen. Das wäre nicht aufrichtig ihnen gegenüber, weil man nicht da sein wirkliches Wissen und seinen Stand bewahrt. Praktiziert das ruhig mal. Ihr braucht es ja, wenn ihr Angst davor zu davor habt, dass man euch auf dem Galgen der öffentlichen Meinung hängt, braucht ihr nicht zu sagen, ich bin einer von diesen raren Hare Krishna Devotees. Ich bin so glücklich, diese Position allein zu haben. Ihr könnt einfach über das spirituelle Wissen reden, was ihr habt. Und ihr werdet merken, wie allein durch diese Tätigkeit ihr plötzlich plötzlich spürt, wie die Erscheinungsweise der Tugend über euch kommt. Ihr werdet das merken. Es ist mysteriös. Indem man diese Dinge tut, die wir jetzt besprechen, kommt plötzlich die Erscheinungsweise der Tugend. Man wird glücklich. Ach, was ist denn los hier im Herzen? Ist ja unglaublich. Was tust du? Guckst du gerade unter das Hemd? Ist doch was Besonderes, eine Medizin oder unter die Haut vielleicht noch? Was ist passiert? Die Erscheinungsweise der Tugend ist eingerückt. Mit ihren Symptomen. Glück, Zufriedenheit, Wissen. Aber wenn man da, man kann nicht mogeln. Man kann nicht mogeln. Man kann sich Glück zum Beispiel nicht, das fällt so schön auf, kaufen durch Geld. Geld oder Arbeit, dieses Symptom, Geld zu erwirtschaften, ich mein, ist stark in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit. Und da gibt es kein Glück. Merkt ihr, unsere westliche Gesellschaft, die so stark von Leidenschaft und Unwissenheit beherrscht ist, es scheint verflucht zu sein, noch kein Glück gefunden zu haben bisher. Es liegt daran, weil sie nicht die Erscheinungsweise der Tugend praktiziert. Und überall da, wo die Tugend ein bisschen auftritt, da ist Glück. Und überall, wo sie weggeht, ist Unglück. So funktionieren die kosmischen Gesetze. Man kann da nicht mogeln. Aber ich bin jetzt, komm so rein, ich bin so enthusiastisch, weil es so praktisch ist. Also bitte nehmt es mit und diesen Zettel, wir sind jetzt erst Punkt 5, und bringt ihn bei euch an der Wand an, vielleicht rahmt ihr ihn euch sogar ein in einen Holzrahmen, goldenen Rahmen oder Platinrahmen, dass ihr ihn auf alle Fälle studieren müsst, als kleine Hilfe, und schaut es einfach nur während des Tages immer wieder an. Dann tut man es auch. Es färbt ab. Das ist ganz toll geschrieben. Von Unwissenheit zur Vollkommenheit mit einer Extraschrift, dass man sich es auch merken kann, dass es wichtig ist. Ja. Gut, ich möchte hier sehen, ob ein paar kurze Verständnisfragen sind zu dem Gesagten. Regina? Wie kann man es vermeiden, wenn man Duldsamkeit praktizieren, wie kann man es vermeiden, dass man untergebuttert wird? Das ist jetzt ein stark norddeutsch geprägter Ausdruck. Kennt man den? Ja, weil es Butter in allen Kulturen gibt, nicht? Und beim Buttern kann man untergebuttert werden. Das ist eine sehr gute Frage, die Regina stellt. Narada Muni hat diese Frage so beantwortet, dass man eine bestimmte Verhaltensweise manchmal annehmen muss, ohne sich damit zu identifizieren. Manchmal musst du deinen Punkt machen gegenüber Menschen. Zum Beispiel, wenn die, das hatten wir auch mit Devotees besprochen, da gibt es eine Situation, wo die Verwandten unbedingt darauf bestehen, dass die Devotees in einem Fleischrestaurant mitwirken, nicht? Und die meinen es gut, die wollen die Profite da in der Familie verteilen, nicht? Diese Verwandten. Aber die Devotees sind halt, weil die das so gut meinen, wollen sie die jetzt also nicht bruskieren und sagen, Fleisch ist Mord oder irgend solche Sätze da machen und oder das Restaurant anzünden in der Nacht oder irgend so. Nicht? Ist ja ganz klar, wenn uns jemand mit Zuneigung begibt und etwas will. Aber es ist wichtig, seinen Punkt zu machen. Und die beste Art, deinen Punkt zu machen, Regina, ist, wenn du eine bestimmte Mischung praktizierst, die aus Entschlossenheit besteht, und auf der anderen Seite auch so etwas wie Rücksichtnahme. Wenn du grundsätzlich in deinem Verhalten ein rücksichtsvoller Mensch bist, der die Punkte anderer auch respektiert, nicht? Dann kannst du ruhig deinen Punkt mal machen und zum Teil auch ganz heftig. Also wenn es nicht verstanden wird, ich weiß nicht, wie hart deine Knochen sind, an der Faust kannst du auch mal auf den Tisch hauen. Also im übertragenen Sinne auf den Tisch hauen, wie man in Norddeutschland sagt. Das ist manchmal nötig. Mit Duldsamkeit ist nicht gemeint, dass wir alles tun, was auch... auch Dinge tun, die einfach in Unwissenheit sind und so weiter. Und selber Dinge tun, wo wir unsere spirituellen Prinzipien unter Umständen auch brechen. Das ist nicht gemeint damit. Es ist interessant, wenn du in deinem Wesen ein durchsetzt, wie wir das hier hatten, Demut, man soll ein Mensch von feinem Wesen werden und lernen, anderen gebührende Achtung zu erweisen. Wenn du das tust, wird es sehr leicht akzeptiert von anderen, wenn du sagst, nein, es geht nicht. Manchmal genügt das denn auch. Es geht für mich nicht. Das glaubt mir, weil du, ein Mensch, der auf der Ebene der Tugend ist und nicht leidenschaftlich und unwissend beeinflusst wird, wird unglaublich stark. Das ist kein Schwächling. Also wenn der auftritt und etwas sagt, das wird sofort ernst genommen. Nicht, ihr habt vielleicht ganz kurz, habt ihr euch vielleicht erinnert an das Beispiel? Der Blasende oder die Blasende macht aber auch ganz klar, dass der Ton überall gehört wird. Also wer immer das ist, sollte eine absolute Gratulation kriegen. Das ist ein total sauberer Ton gewesen. Also bitte sagt das der betreffenden Person. Also es ist beeindruckend. Wir bringen es jetzt auch zu Ende. Nur aber das anschauliche Beispiel. Als unser, wie ist der Name von diesem kleinen Buben? Shama Sundar. Shama Sundar. Hoffentlich ist es ziemlich... Also ich werde mich dann noch... Nicht? Guckt euch das an, so wie so jemand kommt, das nimmt man ernst und vergisst nicht. Ist es nicht so? Der hat eine Ausstrahlung. Merci, oder wie sagt man merci? Was? Grazia. Ja, grazia. Sagt man, kommt drauf an, auf dieses feine Detail. Ja. So wie jemand eine solche Atmosphäre tugendhaft. Der hat keine sinnvollen Tätigkeiten gehabt, der hat wahrscheinlich nicht diese ganzen Hau ihn auf die Birne-Filme gesehen, nicht, die man in der Jugend so sieht, nicht, und so weiter. Nicht, und so, das merkt man sofort. Der strahlt was aus. Und das ist auch die Kraft von Devotees. Und Tugend zu entwickeln ist keine Schwäche. Ich weiß, dass du das weißt, aber ich will es nur den Punkt machen. Regina, das ist eine unglaubliche Stärke. Nur, wenn es Menschen gibt in der Erscheinungsweise der Tugend, die können die Welt verändern. Das, zum Beispiel Gandhi hat bestimmt einige Symptome, der hat Praktiken gehabt, spirituelle Praktiken, die in der Tugend war, wie ungetrübt oder getrübt die Tugend war, darüber kann man sicherlich sprechen, wenn man das sein Leben kennt und so weiter. Aber der war so machtvoll dadurch. Der war so machtvoll dadurch, dass eine ganze imperiale Macht, und die Engländer waren ja überall verbreitet, die waren die machtvollste Nation der damaligen Zeit, einfach nichts gegen den machen konnte. Mit den Prinzipien der Gewaltlosigkeit, die ja auch eines ja sehr wichtiges Prinzip. Wisst ihr, wenn ihr die Erscheinungsweise der Tugend kultiviert, verbindet ihr euch oder vereinigt ihr euch mit machtvollen Kräften, mit machtvollen Energien, die also so machtvoll sind, dass sie euch helfen, mit dem Leben klarzukommen. Das bist dann nicht mehr du und der Unterbutterer, sondern das bist du und die Erscheinungsweise der Tugend. Und diese Person, die sich dir gegenüber falsch verhält, wird plötzlich eine Transformation entwickeln. Die wird gegen einen unsichtbaren Wall plötzlich stoßen. manchmal so. Wir haben Festivals gehabt, wo wirklich aggressive Menschen in Leidenschaft und Unwissenheit, deren Wassergehalt, der Mensch besteht, glaube ich, zu 70% aus Wasser. 70, 75. So, dieser Wassergehalt war ausgetauscht mit Alkohol. Die bestanden zu 75% aus Alkohol, nicht? Und waren also nicht mehr her, die waren unter einer anderen Kraft, nicht? Und die kamen an und wollten den Devotees Unrecht antun, mit Worten, mit Gedanken und mit Taten, und standen plötzlich wie vor einem unsichtbaren Wall, den sie nicht durchqueren konnten. Das ist nicht die, das ist sehr wichtig, Regina, du hast der Vorlesung sehr geholfen, indem du zu einem Punkt kommst, den auch meine Sorge immer war. Wenn ich das jetzt alles praktiziere, Demut, Freiheit von Stolz, Gewaltlosigkeit, Duldsamkeit, Aufrichtigkeit, ich werde da umkommen in der Welt, in der grausamen Welt, nicht? Deren Ellbogen immer spitzer werden. Habe ich gestern gelesen. Nicht? Es ist bekannt, selbst unter führenden Betriebsräten und Direktoren, die Ellbogen der Menschheit werden immer schärfer und spitzer. Schleif, 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 schleif. Ich komme da unter. Aber diese Sorge von Regina ist, also nicht direkt, kann man schon so sagen. Nicht? Unser allen Sorge, gute Eigenschaften, also. Ich bin groß geworden in dem Ethos von beiße zurück, damit du nicht gebissen wirst. Nein, das sind machtvolle Energien, mit denen Naturgewalten, gibt drei davon, und die Tugend ist stärker als Leidenschaft und Unwissenheit. Aber ich finde es sehr wichtig, was Regina jetzt getan hat. Bitte stellt mir Fragen, wo ihr Schwierigkeiten seht, das auszuführen. Denn die müssen unbedingt geklärt werden. Der Punkt von hier Duldsamkeit war, dass du meintest, alles über sich, zu allem Ja sagen. Aber das ist nicht damit gemeint. Es geht um eine genaue Definition dieser Eigenschaften. Gut. Wenn es gerade am schönsten wird, muss man aufhören. Aber ich bin jetzt so gerade in Fahrt gekommen. Der nächste Punkt ist dann für morgen reserviert. Ich möchte mich herzlich bedanken für eure Teilnahme und bitte kommt morgen wieder. Morgen geht es dann so richtig. Morgen kommt eigentlich der Knackpunkt. Alles Gute. Wir sehen uns morgen wieder und bestimmt schon in einigen Fällen früher. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaudiya ki jai, Gaur Premanandi Arya Gaur.